Ja, wir wollen in Apostelgeschichte fortfahren und ihr habt letzte Mal alle mitbekommen, dass der Apostel Paulus und Silas und Barnabas und wie die auch alle hießen, die Jesus nachgefolgt sind, sich auf die zweite Missionsreise begeben haben. Und Silke hat schon ein wenig angeschnitten, den Start der zweiten Missionsreise, dass es etwas holprig unterwegs war und nicht so kraftvoll und vielleicht Einheit und wunderbar losging, sondern etwas gemenschelt hat. Und wir möchten heute einfach den Text aus Apostelgeschichte fortsetzen, aus Kapitel 16. Und ich habe euch eine Karte mitgebracht mit der zweiten Missionsreise. Wir sehen, dass die Barnabas und Paulus in Jerusalem waren und dort mit den Ältesten und den anderen Jüngern und den Pharisäern, die zum Glauben gekommen waren, diskutiert haben über, müssen Heiden sich beschneiden lassen oder nicht. Und sie haben sich gut ausgetauscht und kamen zu dem Ergebnis, nein, wir wollen ihnen nicht eine weitere Hürde auflegen im Glauben. Und so haben sie es schriftlich verfasst und schickten noch Silas und Judas, glaube Judas, mit nach Antiochien, um dort sozusagen den Christen, die in dieser Frage uneinig sich waren, den Beschluss mitzuteilen. Und wir sehen hier ganz schön unterwegs, von Jerusalem nach Antiochien, etwa 100 Kilometer, je nachdem, ob sie Umwege gegangen sind, aber sie waren unterwegs und dann sehen wir von Antiochien, brechen sie auf und ziehen durch Kleinasien, von Ortschaft zu Ortschaft, um dort die Geschwister zu besuchen, die bei der ersten Missionsreise zum Glauben gekommen sind, aber auch weiterhin das Evangelium den Menschen auf dem Weg zu bringen. Und so könnte man sagen, dieser Text berichtet von dem, was Stück für Stück passierte in unterschiedlichen Orten und was sie auf der Missionsreise an Erfahrung gesammelt haben. Und wenn ihr meint, ihr werdet heute eine Predigt aus einem Guss hören, dann darf ich euch ja schon mal vorbereiten und sagen, es sind verschiedene Themen, die hier angesprochen werden. Und ich möchte mal drei Themen kurz anschneiden, die in diesen ersten 15 Verse vorkommen. Und zwar kommen wir zu der Einteilung oder zum Text. Der erste Abschnitt. Und da habe ich mal die Überschrift gewählt, ein Sohn im Glauben. Und da ist der Text Apostelgeschichte Kapitel 16, die ersten Verse. Da heißt es, er kam auch nach Derbe und nach Lystra. Dort traf er Timotheus, ein Jünger, dessen Mutter eine jüdische Gläubige, dessen Vater aber ein Grieche war. Timotheus war bei den Gläubigen in Lystra und Ikonien noch hoch angesehen. Deshalb wollte Paulus, dass er ihn auf seine Reise begleitete. Mit Rücksicht auf die Juden in dieser Region ließ Paulus Timotheus vor ihrer Abreise beschneiden. Denn alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Dann zogen sie von Ort zu Ort und erklärten den Menschen, was die Aposteln und Ältesten in Jerusalem im Blick auf die Gebote für die Nichtjuden beschlossen hatten. So wurde die Gemeinde im Glauben gestärkt und die Zahl der Gläubigen wurde von Tag zu Tag größer. Und die, die die letzten paar Sonntage im Gottesdienst waren, werden sagen, was geschieht hier? Erst setzen sich dafür ein in Jerusalem, dass die Nichtheiden sich nicht beschneiden lassen müssen, um dazugehören zu dürfen oder um errettet zu sein. Und plötzlich sagt Paulus, hey, Timotheus, lass dich beschneiden. Was geht hier ab? Ist das ein Widerspruch? Nein. Timotheus war ein, man würde sagen, Halbjude. Timotheus ist der Erste, der aus der zweiten Generation von Christen, die im Neuen Testament namentlich erwähnt werden. Seine Mutter Eunike und seine Großmutter Lois waren Christen geworden bei der ersten Missionsreise, wo Paulus durch Lystra ging. Und dort hat er sozusagen das Evangelium verkündigt und dort wurde er gesteinigt. Das heißt, Paulus wurde rausgetrieben aus Lystra, während er das Evangelium gepredigt hat, und zwar an dem einen Bekenntnis: Es gibt nur einen Gott. Und jetzt kehrt Paulus zurück nach Lystra und er sieht dort einen jungen Mann, Timotheus, der zum Glauben gekommen war. Durch seine Mutter und seine Oma. Das heißt, wir sehen hier ein deutliches Beispiel, das zeigt, was christliche Eltern für einen Einfluss auf Kinder haben können in der Erziehung, wenn sie ihren Glauben leben und den Glauben weitergeben. Das heißt, Timotheus war der Sohn einer jüdischen Mutter und eines griechischen Vaters und in den Augen der Juden also ein Mischling, ein Samaritaner. Und deshalb forderte Paulus Timotheus raus, sich beschneiden zu lassen, um eines Teil des Stigmas auszuräumen, das für die jüdischen Gläubigen ein Anstoß sein konnte auf der Missionsreise. Timotheus war nicht verpflichtet, sich beschneiden zu lassen, aber er tat es freiwillig, um jedes Hindernis zu beseitigen und den Zuhörern es so einfach wie möglich zu machen, damit sie das Evangelium annehmen könnten. Jetzt fragt man sich, warum? Und ich denke, vor dieser Entscheidung oder vor so einer ähnlichen Entscheidung stehen wir oft. Auf der einen Seite sagen wir, da habe ich gar kein Problem. Aber ein anderer hat ein Problem. Aber das ist ja nicht mein Problem. Und so stehen wir oft in Zwiespalt. Gehen wir die extra Meile, auch wenn es nicht notwendig ist, aber um den Menschen für den Glauben zu erreichen. Oder lasse ich Dinge weg, um nicht ein Anstoß zu sein, auch wenn ich anderer Meinung bin, auch wenn ich eine andere Überzeugung habe, aber ich tue es einfach nicht, um Rücksicht zu haben auf die anderen, weil sie sich daran stören können, um sie mit der Botschaft zu erreichen. Und Paulus sagt hier in einer anderen Stelle: Ich bin den Griechen ein Grieche und den Juden ein Jude, um so viele wie möglich für den Herrn zu gewinnen. Und ich denke, das war Paulus' Grundeinstellung. Denn er hatte ja vehement sozusagen verteidigt die Heiden, dass sie in Jerusalem zu dem Entschluss kamen, die Heiden brauchen keine Beschneidung, um errettet zu werden. Aber in diesem Fall sagt er, hey, wenn das Problem sein könnte und wenn wir dadurch vielleicht noch ein paar mehr erreichen können für den Glauben, mal tu es. Und Timotheus entschloss sich, es zu tun. Zugleich wird aber auch klar, dass Paulus sich nie von starren Grundsätzen leiten lässt, sondern in der Freiheit eines Christenmenschen von Fall zu Fall das tut, was er für richtig hält, um das Evangeliums willen zu verbreiten. Paulus trat scharf dagegen ein. Die Juden aus der Beschneidung ein Gesetz machen wollten. Aber hier, um Rücksicht zu nehmen, war er bereit, auf die zuzugehen und etwas, Timotheus darum zu bitten, dass er es tut. Und er tat es. In den Versen 3 und 4 lesen wir, dass Paulus die Städte durchquerten, um die Gläubigen der Gemeinde mitzuteilen, was die Aposteln in Jerusalem beschlossen hatten bezüglich den Heiden, die zum Glauben kamen und was sie zusammengefasst hatten. Wir sehen hier, es lag Paulus am Herzen. Es war ihm nicht egal, der Beschluss der Gemeinde in Jerusalem. Und doch fragte er sich, wie kann ich es rüberbringen? Wie kann ich es den anderen erklären, dass es kein Hindernis ist? Wir sehen hier, Gott segnet diese Reise, die Gemeinde wurde gestärkt und die Zahl der Gläubigen wurde von Tag zu Tag größer. Man fragt sich, warum hat Paulus an Timotheus gedacht? War es vielleicht, weil er im Gedanken gehegt hat, er könnte mein Nachfolger werden, weil er so jung war? War es vielleicht, dass er ja schon geschaut hat, wenn es mit mir nicht weitergeht, gesundheitlich, dass jemand die Nachfolge antritt und das Evangelium weiter verkündigt? Ich weiß es nicht. Aber es lässt sich vermuten. Ein Sohn im Glauben. Paulus an einer anderen Stelle sagt, Timotheus war für ihn wie ein Sohn des Glaubens, weil er mit ihm den Weg gegangen ist, weil Timotheus Paulus auf der Missionsreisen begleitet hat und er ihm viel beibringen durfte. Und so lag er ihm ganz besonders am Herzen. Also haben wir vielleicht Menschen um uns herum, wo wir sagen können, es sind Töchter und Söhne im Glauben? Eine Frage an uns, die wir vielleicht schon 10, 20, 30 Jahre im Glauben sind. Können wir sagen, wir haben den einen oder anderen begleitet, unser Leben investiert, damit sie in der Nachfolge stehen, damit sie im Glauben vorwärts gekommen sind? Wenn nicht, möchte ich euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, betet für den einen oder anderen regelmäßig. Und wartet einfach, was Gott euch zeigen wird. Und ob ihr vielleicht den einen oder anderen, der erst am Anfang des Weges ist, begleiten könnt, mentoren könnt, damit er im Glauben weiterkommt. Ich komme zum zweiten Punkt. Das Evangelium kommt nach Europa. Ein Ruf aus Mazedonien. Und da fragt man sich, wie würde man es beschreiben? Ich möchte mit euch gemeinsam den Text lesen. Die Verse 6 bis 10. Danach reiste Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in der Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien, doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In den folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenland, der ihn bat, kommt herüber und hilft uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkündigen. Nun machen wir mal zwei Folien zurück und schauen uns die Karte nochmal an. Paulus und Silas und Timotheus unterwegs von Tarsus, Derbe, Lystra und dann Antiochien oder Antiochia und so weiter und dann nach Troas. Und auf diesem Weg haben sie immer wieder versucht und gefragt, Gott, wo willst du, dass wir hingehen? Und eine Zeit lang schien es so, als ob Paulus sämtliche Türen zugingen. Sie waren einfach verschlossen. Und ich denke, es muss ihm merkwürdig vorgekommen sein, dass der Heilige Geist ihn daran hinderte, die römische Provinz Kleinasien zu betreten, dass der Heilige Geist hat ihn die Türen einfach verschlossen. Wir wissen nicht genau, wie der Heilige Geist es Paulus offenbart hat, nicht in die genannten Städten zu gehen, wo er hin wollte, weil es ihm am Herzen lag, dort die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Eine Frage an uns: Wie wirkt der Heilige Geist? Könntest du sagen, der Heilige Geist wirkt immer so? Ich denke, hier sehen wir widrige Umstände. Eine Prophezeiung oder eine Vision, ein Traum. Ich denke, der Heilige Geist wirkt auf unterschiedliche Art und Weisen. Er kann ein starkes Verlangen schenken, ein innerer Drang. Wir wissen nicht genau, wie der Heilige Geist Paulus mitteilte, dass er und das Team nicht nach Kleinasien in den genannten Städten gehen sollten. Aber die Frage lässt sich stellen: Wie erkennen wir den Willen Gottes? Wie erkennen wir, was als nächstes dran ist? Wie hören wir, wenn der Heilige Geist zu uns spricht? Und ich denke, da gibt es mehrere Weisen oder mehrere Wege, wie man den Heiligen Geist hören kann. Durch sein Wort. Wenn du Gottes Wille erkennen möchtest, sollst du dich vergewissern, dass deine Pläne mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Ich denke, der Heilige Geist spricht durch reife Christen. Ich denke, der Heilige Geist spricht in dem durch Träume, durch Visionen, durch Bilder. Ich denke, dass der Heilige Geist spricht, und wir sehen das auch in der Bibel immer wieder, er schenkt ein Verlangen, ein Drängen, einen inneren Wunsch. Aber ich denke, in all dem sollen wir immer wieder prüfen, entspricht das dem Wort Gottes? Wir sollen immer wieder prüfen, sind es nur unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen oder ist es das, was Gott wirklich will von uns? Und ich denke, wir dürfen bitten im Gebet, dass Gott uns die Türen öffnet oder schließt. Nachdem der Heilige Geist Paulus zweimal die Tür verschlossen hatte, nach Asien zu gehen oder in Asien zu bleiben, bei der Durchreise muss Paulus sich gefragt haben, in welche Richtung soll es weitergehen? Und dann plötzlich lesen wir in Vers 9, in den folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenland, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Das heißt, der Heilige Geist, Gott hat zu ihm durch eine Vision gesprochen. Und durch dieses Bild, durch das Rufen des Mannes, wurde ihm bewusst, wir sollen weiterziehen. Wir sollen nach Griechenland gehen. Ich denke, der Heilige Geist führt uns an die richtigen Orte, aber er führt uns auch weg von falschen Orten. Wenn wir nach Gottes Wille fragen, müssen wir nicht nur wissen, was Gott von uns will und wohin er uns senden möchte, sondern auch, was wir nicht tun und wohin wir nicht gehen sollen. Ich denke, wir können fragen uns selbst, liegt in dem, was ich tun will, Gottes Segen? Ich persönlich habe in meinem Leben auf unterschiedlichen Wegen erlebt, wo Gott zu mir durch einen Traum gesprochen hat, durch eine Vision, durch das Wort Gottes, ja, durch einen Bibelvers, der mich Tage, Wochen lang nicht losgelassen hat. Und ich wusste, dass ich gehorsam sein sollte. Auf jeden Fall begriffen die Missionare und Paulus, dass Gott die Menschen in Ephesus und Bithynien das Evangelium erst zu einem späteren Zeitpunkt zugedacht hatte. Wir sehen hier in der Schreibweise, dass plötzlich jemand anders dazukommt, zum Team dazustoßt. Und das ist Lukas. Wir wissen nicht, woher er kam, dass er plötzlich zu ihnen gestoßen ist. Was der Grund war, wissen wir auch nicht. Man könnte vielleicht sagen, Paulus hatte einen Stachel im Fleisch. Oder er war gesundheitlich angeschlagen. Und vielleicht, weil Lukas ein Arzt war, brauchte er Hilfe, damit sie weiterreisen konnten. Aber genau ist es uns nicht offenbart. Und ich möchte zum dritten Punkt kommen. Den Text 11 bis 15. Und da heißt es, Lydia aus Philippi glaubt an Jesus. Oder man könnte auch sagen, die erste europäische Christ oder Christin. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffs, segelten zur Insel Samothrake und von dort nach Neapolis und wo wir am nächsten Tag anlegten. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine große Stadt in der Provinz Mazedonien und römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses, etwa außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner sich hier zum Gebet trafen. Und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zu jüdischer Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Hause gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich den Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Philippi war eine römische Kolonie. Die Stadt war so etwas wie Klein-Rom in ein fremdes Land verpflanzt. Philippi war ein Schlüsselort, eine Region in Mazedonien mit einem großen Einzugsgebiet, wo auch der Hafen dazugehörte. Und Philippi war eine Handelsstadt in Nordgriechenland. Paulus mit seinem Team, ja, mit den Missionaren, reiste dorthin im Jahr 50 oder 51 nach Christus. Und wir sehen hier, dass in Philippi keine Synagoge gab, wo er normalerweise hinging, um das Evangelium zu predigen. Also wusste er, dass die gläubig oder gottesfürchtig waren, sich an einem Fluss treffen würden, um sich dort zu reinigen, aber auch um dort Gebete zu verrichten. Und so begab sich Paulus an einem Sabbat mit seinen Freunden und unterhielt sich mit den Frauen dort am Fluss. Und wir sehen, dort trifft er Lydia. Lydia, die der höchste gesellschaftliche Schicht angehörte. Sie war eine Purpurstoffhändlerin und sehr wohlhabend, mit Bediensteten, mit dem Haus. Und Purpur war damals so kostbar, dass ein Kilo nach heutigem Wert etwa 500 Euro gehandelt wurde. Lydia war also eine reiche Frau, aber nicht jüdischer Abstammung. Und eine Großhändlerin, die hier das Evangelium hört und Gott, so heißt es her, der Herr tat ihr Herz auf. Und sie war in der Lage zu verstehen und sie war in der Lage, das Evangelium aufzunehmen und zu glauben. Später schrieb Paulus in den Philipperbrief, und das wahrscheinlich 10 Jahre später, an die Gemeinde den Philipperbrief. Der Philipperbrief ist ein persönlicher und liebevoller Brief. Man könnte sagen, ein Freundschaftsbrief an die Christen in Philippi. Und er bringt zum Ausdruck Dankbarkeit für das Geschenk, was die Mitarbeiter Timotheus und Epaphroditus Paulus gebracht hatten ins Gefängnis. Aber es ermutigt sie auch, im Glauben zu wachsen und ihr Leben danach auszurichten. Nachdem Paulus die Führung des Heiligen Geistes nach Mazedonien gefolgt war, nahm er dort im Grunde genommen die ersten Früchten in Europa entgegen, die Früchte des Glaubens. Da, wo Lydia zum Glauben kam, und nicht nur Lydia, sondern alle, die im Haus waren, die Bedienstete, die Arbeiter, alle kamen zum Glauben. Und nicht nur, dass sie zum Glauben kamen, sondern sie ließen sich auch taufen. Und ich frage mich, warum ist es heutzutage so anders? Paulus hat den Menschen das Evangelium komplett gepredigt. Buße zu tun, umzukehren, an Jesus zu glauben, sich taufen zu lassen und Teil der Gemeinde zu werden. Und wir sehen, hier geschieht es auch. Lydia und die anderen kommen zum Glauben und sie fragen sofort, was müssen wir jetzt tun? Und Paulus sagt, als nächster Schritt ist die Taufe dran. Und sie lassen sich taufen. Ohne Wenn und Aber, warum, weshalb, jetzt, wieso, sondern klar und deutlich, hey, wir gehören zu Christus. Wir haben uns entschieden für den Glauben. Wir haben den Retter, den Heiland erfahren, erlebt. Und wir wollen jetzt vor allen anderen Menschen bekennen und öffentlich bekennen, indem wir uns taufen lassen, wir gehören zum Leib Christi. Wir gehören zu Christus. Und wir schämen uns des Evangeliums nicht. Wir schämen uns unseren Glauben nicht. Und sie wurden Teil der Gemeinde. Und ich finde das so, ja, extra oder so besonders in Apostelgeschichte, dass wir immer wieder sehen, von Pfingsten an, die Leute hörten das Evangelium, sie glaubten, sie ließen sich taufen und waren Teil der Gemeinde. Und ich frage mich manchmal, warum ist es bei uns in Europa heute anders? Dass Menschen zum Glauben finden und manchmal Jahre, Jahrzehnte später erst sind sie bereit, den Schritt zu tun, dass sie sich taufen lassen. Und dann immer noch fragen sie, ist das die richtige Gemeinde? Ist vielleicht dies die richtige Gemeinde? Oder hier vielleicht, wo fühle ich mich denn wohler? Woran liegt's? Warum sind die anderen so komisch? Nur ich bin so gut. Oder? Aber darum geht es doch nicht. Sondern es geht doch darum, wo ist mein Platz? Wo gehöre ich hin? Wo kann ich Gott dienen? Und mein Leben für das Reich Gottes einsetzen? Und ich bin mir sicher, dass der Teufel uns alles Mögliche einflüstern wird und sagen wird, hey, da sind die Leute ein bisschen komisch und ach, da fühlst du dich nicht so ganz zugehörig und die haben mich falsch angeschaut und übrigens die auch. Und er wird alles tun, um uns abzuhalten, den weiteren, den nächsten Schritt zu tun. Und deshalb möchte ich euch Mut machen. Mut machen, das Evangelium nicht nur anzunehmen, nicht nur gläubig zu werden, nicht nur an unseren Herrn Jesus Christus zu glauben, sondern auch weiterhin sich taufen zu lassen und in die Nachfolge einzutreten. Zu bekennen, ich gehöre zu Christus und im Reich Gottes mitzuwirken. Wir müssen hier festhalten, dass Lydia spontan reagiert und Paulus, ja, etwas zögert. Und Lydia drängt hier in diesem Text und sagt, hey, wenn du wirklich überzeugt bist, wie steht's, wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns noch lange, bis wir nachgaben. Und ich denke, hier ist was in Lydias Leben passiert. Aus tiefster Dankbarkeit, aus tiefster Überzeugung, ich gehöre jetzt zu Jesus und ich möchte, dass Paulus, Silas, Lukas und Timotheus und wer auch immer dabei war, dass sie bei mir zu Gast sein können. Dass sie bei mir zu Hause aufgenommen werden. Und ich möchte einfach aus Dankbarkeit das zum Ausdruck bringen. Und Paulus schreibt später in Römer 12, 13, dass die Gastfreundschaft ein wesentlicher Teil ist, der Christen, wo die Christen in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 9 sozusagen ihre Türen öffnen, ihre Häuser öffnen und Menschen einladen und beherbergen. Und Paulus spricht davon, dass es eine Gabe ist. Aber er spricht auch davon, dass jeder es freiwillig ausüben sollte. Christliche Häuser sollten stets offene Türen haben, damit dadurch Menschen zum Glauben kommen, gerettet werden und Jesus nachfolgen. Und das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass unsere Türen in der Kirche, aber auch unsere Türen zu Hause offen sein können, wo wir Gastfreundschaft ausüben können, wo wir Menschen einladen können und es tun, gemeinsam am Tisch zu sitzen, eine Speise zu genießen, aber mit denen über das Leben uns unterhalten. Und vielleicht hier und dort ein Zeugnis geben und ihnen die rettende Botschaft bringen. Möge Gott uns segnen. Amen. Lieber Herr, danke, dass du uns dein Wort hinterlassen hast. Und Herr, wir sehen so viele kleine und größere Stücke aus diesem Text, wo du uns lehrst, was es heißt, jemanden im Glauben zu begleiten. Ja, wie du zu uns sprichst durch deinen Geist und wo du uns Türen öffnest und wo du Türen verschließt. Aber auch wie dein Wort wirkt, wo Menschen Buße tun, zum Glauben kommen wo sie gerettet werden, wo sie sich taufen lassen, wo sie sich der Gemeinde anschließen. Und Herr, wir sind dankbar für dieses Zeugnis. Wir sind dankbar für den Philipperbrief, wo wir mehr über die Gemeinde in Philippi erfahren, wie sie sich entwickelt hat, wie sie im Glauben gewachsen ist und eine blühende Gemeinde wurde. Danke, Herr Jesus, dass du heute wirkst, genauso wie damals. Und Herr, schenk du uns die Kraft, öffne du uns die Augen für dein Wort, öffne uns unser Herz, damit wir dich hören, erleben und erfahren können im Alltag. Und Herr, setz du unsere Füße in Bewegung, damit wir Botschafter werden, der frohe Botschaft, damit wir gehen und den Menschen die frohe Botschaft bringen. Herr, unser Land braucht dich. Erbarme du dich, Herr, und schenk du Erweckung. Amen.